möchte heute euch mitnehmen in einen Text, der mir einmal ganz neu begegnet ist, mit dem ich mich dann beschäftigt habe, der mir ganz aktuell wurde. Und ich habe im Laufe von Jahren immer mehr an diesem und von diesem Text entdeckt. Und ich will heute einfach nichts anderes machen, als euch in meine Entdeckungsreise mit hineinzunehmen. Dankeschön, dass ihr das vorbereitet habt, dass wir hier über Hagar und Abraham und Sarai hören. Ich lese den Text mal vor, der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Sklavin, die hieß Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, falls mich nicht alle kennen, in der Lutherbibel und Elberfelder Bibel, auch in der revidierten Zürcher Bibel, steht der Name im Alten Testament Yahweh immer mit vier großen Buchstaben H-E-R-R. Ja? Und immer wenn diese Buchstaben groß gedruckt sind, dann weiß man, in der hebräischen Bibel steht Yahweh, der Eigenname Yahweh, den die Juden heute nicht mehr aussprechen dürfen. Und ich hoffe, ich trete jetzt keinem der Anwesenden auf den Schlips, weil ich jetzt zu diesem den Namen Yahweh gebrauchen werde. Und ich lese da, wo immer die vier großen Buchstaben Herr stehen, den Namen Yahweh. Also, Sarai sagt zu Abraham, siehe doch, Yahweh hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Sklavin ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Da hörte Abraham auf die Stimme seiner Frau. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Sklavin, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Schöner Hochzeitstext, oder? Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen, verächtlich in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abraham, das Unrecht an mir oder meine Demütigung durch Hagar liegt auf dir. Weißt du, ich habe meine Sklavin in deinen Schoß gegeben. Und nun, wo sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen geworden. Yahweh richte zwischen dir und mir. Und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Sklavin ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was in deinen Augen gut ist. Als Sarai sie aber demütigte oder sie ihrerseits demütigte, floh Hagar von ihr. Und der Engel des Herrn, der Engel Jahwes, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sagte, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, Frau Sarai, meine Herrin, bin ja auf der Flucht. Da sprach der Engel Jahwes zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel Jahwe sprach weiter zu ihr, ich will deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel Jahwe sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn Jahwe hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase. Da nannte sie den Namen Jahwes, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott meines Sehens. Denn sie sagte, habe nicht auch ich hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Be'er Lachai Ru'i. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bered. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohn, den Hagar ihm geboren hatte, den Namen Ismael. Abram aber war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. Diese Erzählung von Sarai, Abram und Hagar könnte glatt eine moderne Kurzgeschichte sein oder Thema eines Problemfilms der gehobenen Klasse. In dem nicht ganz unproblematischen sozialen Gefüge einer Gruppe kommt Sand ins Getriebe. Keiner merkt es oder will es wahrhaben. Das Getriebe läuft sich heiß, das heißt, es kracht in der Gruppe, es gibt Krieg, wenn auch nicht tätlich, so doch mit Worten. Bis die Fetzen fliegen, mit bösen Sticheleien, die unter die Gürtellinie gehen, macht man sich das Leben schwer. Ein Versöhnungsversuch scheitert, weil der Stärkste in der Gruppe, der Frieden herstellen könnte, Schwäche zeigt, seine Ruhe haben will. Einer, und tatsächlich das schwächste Glied in der Gemeinschaft, packt schließlich seine Koffer, steigt aus, räumt das Feld. Sehen wir uns die Protagonisten in diesem biblischen Familiendrama einmal etwas näher an. Da ist zuerst Abram. Abram hat letzte Nacht kaum geschlafen. Gott hatte ihn aus dem Zelt gerufen und hatte einen Bund mit ihm geschlossen. Das musste Abram erstmal verdauen. Der große, ewige Jahwe mit ihm, dem kleinen, sterblichen Nomaden, einen Bund. Und dann was für einen Bund? Da verpflichtet sich Gott nach allen Regeln eines Bundesschlussrituals, seinem weit unterlegenen menschlichen Bundespartner ein Geschenk von geradezu unglaublichem Ausmaß zu machen. Ihnen, den beiden uralten Abram und Sarai, soll das höchste Glück, einen Sohn zu haben, zuteil werden. Das war ihnen bisher verwehrt gewesen. Und obwohl die biologischen Tatsachen gegen ihn sprechen, macht sich Abram an dieser Zusage fest und glaubt seinem Gott. Alle Achtung. Da ist zweitens Sarai. Am nächsten Morgen, Abraham dreht sich um. Ach, ist seine Frau. Hast auch schlecht geschlafen, oder? Ich hab gehört, wie du aus dem Zelt gingst. Stimmt, antwortet Abraham, war draußen, Sterne zählen. Sterne zählen? Ja, hat Gott mir gesagt. Als ich antwortete, das könne nur er, entgegnete Gott, richtig, kann nur ich. Und jetzt sage ich dir, was ebenfalls nur ich kann. Euch beide alten Leute zu Eltern machen. Glaubst du das? Ich will's glauben, antwortete ich. Und darauf schloss Gott mit mir einen Bund. Dabei schwor er mir, dass er aus dir und mir ein großes Volk machen. Aha, interessant. Aber weißt du, kannst du mir später noch näher erklären. Sarah, ihr hört ihrem Mann kaum zu. Sie ist richtig aufgeregt. Weißt du, ich habe heute Nacht mir meine Gedanken gemacht. Über dich und über mich. Auch über dieses alte Versprechen Gottes. 10 Jahre ist es nun her, dass Gott uns dieses Versprechen gemacht hat, und immer noch ist nichts passiert. Wenn wir nicht bald was unternehmen, sterben wir beide kinderlos. Dabei ist es so einfach. Nicht nur in unserer alten Heimat Haran, sondern auch hier in Kanaan machen es fast alle Frauen so, die sich eine Sklavin leisten können. Schau dich doch mal um. Ma'acha, Bidya, Keturah, sie alle sind nie schwanger geworden und haben doch ein Kind. Wie, das weißt du nur zu gut. Sie haben einfach ihre Sklavin, ihrem Mann, in den Schoß gegeben und ein Dreivierteljahr hatten sie später ein Kind. Von der Sklavin auf ihre Knie geboren, die Knie der Herren. Damit gehörte das Kind ihnen. Dass wir bisher auf diesen Gedanken nicht gekommen sind, wo das doch so selbstverständlich ist, wir heiraten. Noch einmal Abram. Abram hört seiner geliebten Sarai geduldig zu. Gar nicht so schlecht, was das Weib seiner Jugend sich da hat einfallen lassen. Könnte man eigentlich mal ausprobieren, warum nicht? wo Sarai ja doch schon eine ägyptische Sklavin besitzt. Eigentlich war das die eleganteste, sozusagen gesellschaftlich legitime Möglichkeit, Sarai zur Mutter und Jahwes Sohnes Verheißung wahrzumachen. Eine faire Angelegenheit. Und so heiratet Abraham Sarais ägyptische Sklavin Hagar. Ganz legal, moralisch unanstößig, sozial verantwortlich. Anders war es oft ja gar nicht möglich, die Familie vor dem Aussterben zu bewahren. Oder wird etwa, das denkt man mit, Vater Jakob dafür gerügt, dass er die beiden Sklavinnen seiner Frauen Rahel und Lea heiratete? Die beiden, Bilha und Silpa, schenkten dem Patriarchen immerhin 4 seiner 12 Söhne. 2 gebar bekanntlich Rahel und die restlichen 6 Lea, nicht etwa 10, wie es viele Sonntagsschulkinder glauben. Manchmal auch noch als Erwachsene. So weit, so gut. Aber was war mit dem Vertrauen des alten Mannes? Dieses Vertrauen, dass Abraham wieder alle Tatsachen, die gegen ihn sprachen, seinem Gott noch in der letzten Nacht entgegengebracht hatte. Hat er damit nicht zu verstehen gegeben, ich hab's kapiert, der von dir versprochene Erbe, Yahweh, ist deine Möglichkeit, nicht meine. Und weil er nicht meine Möglichkeit ist, will ich das Kind mit dieser alten Sarai zeugen. Auch weil du es ihr nicht weniger versprochen hast als mir. Eine Verheißung ist eben etwas, das ich nicht in meine Verantwortungs- und Verfügungsgewalt nehmen kann. Ismael, aber Hagars Sohn, war nicht Gottes Möglichkeit und Geschenk an Abraham, sondern das Kind seiner menschlichen Möglichkeiten. Das Geschenk des Menschen an sich selbst. Das war Abrahams Fehler. Kein moralischer, sondern ein viel gravierender. Abraham will die Gabe des Heils aus seinen eigenen Möglichkeiten möglich machen. Und hier haben wir wieder im Alten Testament kein anderer Gott als im Neuen. Im Alten kann man nicht und im Neuen kann man nicht das Heil aus seinen eigenen Möglichkeiten möglich machen. Er, aber Abraham, der Mensch, will seinem Gott helfen, damit der Allmächtige schafft, was Menschen unmöglich ist. Da ist drittens Hagar. Unter dreien erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten. Unter einem Sklaven, wenn er König wird, unter einem törichten Menschen, wenn er satt zu essen hat, unter einer unleidlichen Frau, wenn sie geheiratet wird und viertens unter einer Sklavin, wenn sie, nämlich durch ihr Kind, ihre Herrin aus dem Erbe verdrängt. So sagt ein Sprichwort aus der alten hebräischen Erfahrungsweisheit, Sprüche 30, Vers 21 bis 23. In diesem hebräischen Sprichwort spiegeln sich uralte und doch zugleich immer wieder neue menschliche Erfahrungen. So freudevoll Abraham und Sarai angesichts von Hagars wachsendem Bauchumfang die Ankunft des ersehnten Erben erwarten, so leidvoll erleben sie die Wahrheit des vierten Satzes in dem Zahlenspruch: unter dreien erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten. Hagars Schwangerschaft verändert grundlegend die Hierarchie im Frauenzelt. Es steigt Hagar zu Kopfe, dass sie den verheißenen Erben erwartet. Sie, das Kind, das sich ihre Herrin so lange und so sehnlich und so vergeblich gewünscht hat. Gott hat es nicht der Sarai gegeben, sondern ihr, der Sklavin. Ganz offensichtlich hat Gott sie der Chefin vorgezogen. Jetzt ist sie diejenige, die erbt. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, da wurde in ihren Augen ihre Herrin gering, verächtlich und nicht anders behandelt die Sklavin ihre Herrin, geringschätzig, verächtlich. Diese kleinen Nadelstiche, die Sarah demütigen und ihr das Leben schwer machen. Darum sagt Sarah, die Demütigung, die auf mir liegt, liegt auch auf dir, Abraham. Und schließlich noch einmal Sarai und Abraham. Natürlich lässt sich Sarai das nicht gefallen. Sie beschwert sich beim Oberhaupt der Familie Abraham, dem Pater Familias, wie es so heißt. Er hat alle Autorität. Seine Pflicht ist es, in der Familie Übeltat und Übeltäter zu benennen und dann den Streit zu schlichten. Seine Pflicht ist es, die Streithennen miteinander zu versöhnen, Frieden zu stiften. Wichtige Aufgabe von Ältesten heute in der Gemeinde. Die Streithähne versöhnen, Frieden stiften und damit den verlorenen Shalom, den Familienfrieden, zwischen den Familiengliedern zu erneuern. Genau das erwartet ja Sarai, als sie sagt, das Unrecht an mir, die Demütigung, die ich erleide, die liegt auch auf dir, Abraham. Was mir angetan wird, ist nicht nur meine Angelegenheit, sondern vor allen Dingen deine. Es liegt in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass an unserem Frauenzwist nicht die ganze Familiengemeinschaft zerbricht. Doch die Antwort, die Abraham gibt, zeigt ihn nicht als souveränen Streitschlichter. Tu mit Hagar, wie es in deinen Augen recht ist, entscheidet er. Und das heißt doch, mach mit ihr, wie du es für richtig hältst. Ich halte mich aus solchen Weibergeschichten raus. Und ich denke, Abraham, wie kannst du bloß, wie kannst du als die höchste Autorität in deiner Familie so etwas einer zutiefst verletzten, gedemütigten Frau zumuten? Spürst du nicht, dass du damit nur formal deiner Autorität als Clanchef nachkommst? Dass du deine Frau damit nur formal in ihr altes Recht als Herrin einsetzt? Dass du in Wahrheit deine Pflicht, Frieden zu schaffen, an einen Menschen abgibst, der in seiner Verletztheit als Betroffener, als Bedrohter mit einer solchen Vollmacht und Verantwortung hoffnungslos überfordert ist? Warum gibst du dir kein bisschen Mühe, die Streitangelegenheit zu deiner Sache zu machen und die beiden Frauen miteinander auszusöhnen? Du weißt doch, was in deiner Zeit im alten Orient Sitte ist und deine Pflicht. Weißt, dass du die Streitsache in einem offiziellen Schiedsspruch schlichten müsstest. Warum überlässt du die Streitbewältigung denen, die in ihrer psychischen Verfassung jetzt gar nicht in der Lage sind, sich zu versöhnen? Siehst du nicht, wie die beiden Streithennen dich jetzt brauchen, wie sie sogar nach dir verlangen, dass du ihnen zu tun hilfst, was sie nicht tun können, wonach sie sich aber sehnen? Dass sie wieder in Frieden und in einer wiederhergestellten Ordnung miteinander auskommen? Siehst du das nicht? Was du da machst, Abraham, kann nicht gut gehen. Du überforderst nicht nur deine alte Frau Sarai, sondern lässt auch deine junge Hagar, deine neue Frau, im Stich. Tu mit Hagar, was in deinen Augen recht ist. Mit dieser Entscheidung hat sich Sarai vom Patriarchen alle Macht aushändigen lassen, um sich zu revanchieren, sich durchzusetzen und Hagar in die Schranken zu weisen. Jetzt ist sie es, die die verhasste, erfolgreiche Nebenbuhlerin scheucht, triezt und demütigt. Jetzt lässt sie es Hagar spüren, wer in dem weiblichen Konkurrenzkampf am längeren Hebel sitzt, weil er die besseren Beziehungen zum gemeinsamen Ehemann hat. Jetzt gibt's Maloche statt mit Mutterschaftsurlaub. Noch einmal Hagar. Hagar bleibt sich ihrer neuen Würde als Ehefrau bewusst. Wie bitte? Putzen, kochen, rumrennen, Hausmarkt spielen? Nee, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Mit mir kann man das nicht mehr machen. Hagar packt ihre Koffer und macht sich auf und davon. Soll die Alte doch sehen, wie sie klarkommt. Doch zugleich zeigt Hagar auch, sie ist die Schwächste in der Familienhierarchie. Sie kann sich nicht behaupten. Sie ergreift die Flucht. Damit hat der Familienkonflikt ein trauriges Ende gefunden. Eine ganze Familie ist auseinandergebrochen. ein Weg, auf dem man sich neu begegnen, neu finden könnte, ist nicht in Sicht. Eine ausweglose, klassische, ausweglose Lage. Noch einmal, die Geschichte von Hagars Flucht, eine topmoderne Geschichte. Absolut aktuell. Mit schonungsloser Offenheit hat der Erzähler klargemacht, in Abrams Familie ist jeder am anderen schuldig geworden. In ihr gibt es nicht den bösen Sklavenhalter und die edle Sklavin, die ein Opfer ihrer sozialen Abhängigkeit wird. Auch gibt es nicht die böse Ägypterin, die eigentlich gar nicht in die heilige Patriarchenfamilie hineingehört. Ebenso wenig gibt es einen frommen Abraham, der viel zu gut ist für diese Welt mit ihren Weibergezänken und der sozusagen zum Opfer weiblicher Ränke wird. Und es wird auch nicht eine wackere, aufrechte Sarai bedauernswertes Objekt der Arroganz ihrer ausländischen Sklaven. Jedenfalls nicht als solche entschuldigt. Das Schwarz und Weiß von Bösen und Guten wird man in dieser Geschichte vergeblich suchen. Ja, topmodern, diese Familie. Und sehr realistisch der Erzähler, der von ihr berichtet. Aber mit einer ehrlichen Diagnose der Ausweglosigkeit durch die Schuldbeteiligung aller begnügt sich eben auch die moderne Kurzgeschichte oder der Problemfilm. Sie endet dort, die moderne Kurzgeschichte. Wenn das Problem aufgezeigt ist, ihr reicht es, das Problem zu benennen. Gewiss, auch der biblische Erzähler beschönigt nichts. Aber für ihn ist die zerbrochene Gemeinschaft, die Schuld der beteiligten Menschen, eben nicht das Letzte. Im Gegenteil, die Familientragödie begegnet nicht um ihrer selbst willen, sie ist nur der erste von drei Akten. Jetzt erst beginnt mit dem zweiten Teil, mit dem zweiten Akt der Hauptteil, um dessen Willen die ganze Geschichte eigentlich erzählt wird. Aber, bitteschön, damit wir uns nicht falsch verstehen, der erste Akt bedeutet nicht, dass der Weg in die Ausweglosigkeit kein eigenes Thema ist und dass die Sackgasse, in der jeder auf seine Weise steckt, nicht real wäre. Im Gegenteil, diese Sackgasse ist geradezu tragisch, denn durch Hagars Flucht ist ja eine Konfliktlösung in weite Ferne gerückt. Die drei Hauptakteure stehen vor einem irreparablen Scherbenhaufen ihrer Beziehung, endgültig und ohne Chance auf einen Neuanfang. Der ist tatsächlich menschenunmöglich. Aber im zweiten Akt des Dramas tritt eine, wie ihr gehört habt und gemerkt habt, vierte Person auf. Und die ist die alles Entscheidende. Die macht den Unterschied aus zu einer modernen Kurzgeschichte oder einem Problemfilm. Die biblische Geschichte setzt nämlich voraus, dass Gott den Konflikt die ganze Zeit aus dem Hintergrund begleitet und beobachtet hat. Und in dem Augenblick, wo der Konflikt perfekt ist, schickt er seinen Boten in den Brennpunkt des Geschehens. Der Brennpunkt aber befindet sich interessanterweise, typisch Bibel, in der Lebenssituation der Schwächsten der drei Akteure bei Hagar. Und der Engel Jahwes holte sie an einer Wasserquelle ein. Er muss ihr also, wenn er sie eingeholt hat, gefolgt sein, der Gottesbote. Er begegnet ihr da, wo sie am Ende ihrer Kräfte ist und am Ende ihrer Möglichkeiten. Da, wo Hagar durstig und erschöpft keinen Weg mehr für sich sieht, da holt Gott sie ein. Ach ja, diese Literaturgattung kennen wir doch auch. Sie beginnt mit einem harmonischen Familienleben, führt weiter zu einer Krise und dann mit einem glücklichen, harmonischen Ende die Idylle des Anfangsfriedens wiederherzustellen. Also doch keine ehrliche, aufrüttelnde Kurzgeschichte, die einen unverstellten Blick aufs reale Leben freigibt, sondern sowas wie eine süßliche Heimat- und Familiensoap. Eine Art Seifenoper, bei der im kritischen Augenblick der Rettungsengel auftritt und in der letzten Sekunde das Happy End einleitet. Gerade noch rechtzeitig. Und Gott sei Dank, der rettende Engel wird ja in dieser Geschichte rechtzeitig genannt, der Hagar aus der Patsche hilft. Beim Namen genannt, der Bote Jahwes, als er sie an der Wasserquelle auf dem Weg nach Schur eingeholt und Hagar ihm erzählt hat, dass sie endgültig mit diesen unmöglichen Menschen, mit Sarah und Abraham gebrochen hat, da erhält sie von dem rettenden Engel eine Antwort und eine Anweisung. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Das dritte Mal, dass hier das Wort demütigen vorkommt. Einmal demütigt Hagar die Sarai. Dann sagt Sarai, dass sie gedemütigt worden ist und jetzt und demütigt ihrerseits die Hagar. Und jetzt soll die Hagar zurückgehen und sich unter diese Frau, von der sie gedemütigt wird, noch einmal demütigen. Junge, Junge, wenn das ein Happy End ist. Zurück zur verhassten Sarah. Zurück in die alten Verhältnisse, denen man gerade entfliehen wollte, ja sogar entflohen war, die man erfolgreich hinter sich gelassen hatte. Das ist da wohl mehr als eine Zumutung, geschweige denn ein Happy End. Und noch einmal stolpern wir. Kann Gott ein solch inhumanes Ansinnen an Hagar überhaupt richten? Kann sich Gott einem Menschen, der die alten bedrückenden Verhältnisse verlässt, der aussteigt, um sich eine neue Existenz aufzubauen, dermaßen kleinlich, blockierend in den Weg stellen? Geht das nicht an allem vorbei, was wir aus der Bibel von Gott kennen? Erhebt der Gott der Bibel nicht vielmehr den Anspruch, seinen Menschen neue Wege zu eröffnen und ermutigende Lebensperspektiven zu schenken? Ich habe über die Predigt die Überschrift gesetzt, neue Wege wagen. Und genau darum geht es. Um nichts anderes. Das verkündigt uns die Geschichte von Hagars Flucht. Gott eröffnet und ermöglicht einen neuen Weg. Aber A, eröffnet und ermöglicht er dort einen neuen Weg erst, wo der Holzweg hoffnungslos, der Holzweg, auf dem die Menschen sich befinden, hoffnungslos im Gestrüpp der verhedderten Beziehungen endet. Wo es aus der Sackgasse heraus kein Zurück mehr gibt. Also wo sich Hagar eingestehen muss, ich bin gescheitert. Nicht eher greift Gott ein. Und B, ist der neue Weg der alte? Nein, für Hagar ist er nicht der alte. Wie? Nicht der alte? Und warum? Weil Hagar diesen Weg nicht als die alte geht. Und das hat seinen Grund. Dass Hagar ihren Weg zurück nicht als die alte geht, hat den Grund daran, dass sie Gott begegnet ist. Diese Begegnung mit Gott taucht ihr ganzes Leben in ein neues Licht. Ihre Vergangenheit, ihre Zukunft. Ja, es ist das Licht Gottes, das den alten Weg zu einem neuen macht. Aber auch sie selbst, Hagar, macht den alten Weg zu einem neuen. Denn auch sie ist vor Gott eine andere geworden, eine neue. Hagar geht den Weg nicht in dem Bewusstsein zurück, dass sich Sarai und Abraham verändert haben oder verändern müssten, sondern dass Gott sie selbst verändert hat. Die Begegnung mit Gott verwandelt Hagars Leben, die Begegnung mit Gott verwandelt ihr Verhältnis zu ihrer alten Herrin und Mitfrau Sarai, verwandelt ihr Verhältnis zu ihrer Arbeit, zu Abraham, zu der gesamten Zeltgemeinschaft. Gott hat Hagar eben nicht laufen lassen, hat sie nicht sich selbst überlassen. Gott hat sie eingeholt und hat mit ihr einen neuen Anfang gemacht. Und jetzt kann Hagar mit den anderen, mit Sarai und Abraham ihrerseits, einen neuen Anfang machen. Wahrhaftig, Gott hat einen neuen Weg gezeigt und einen Neustart auf diesem Weg. weil Gott ihr den Weg eröffnet, wird Hagar ihn gehen können. Ja, sie muss ihn gehen. Sie selbst muss sich auf den Weg machen. Gott nimmt ihr dieses sich auf den Weg machen nicht ab. Sie allein muss den neuen Weg wagen. Und genau hier beginnt der dritte Akt des Familiendramas. Mit dem Weg zurück, auf dem Hagar einen neuen Anfang wagt und dabei das Risiko der bisherigen vertrauten Lebensverhältnisse eingeht. Dieser Weg ist nicht nur der lange Weg zu Abraham und Sarai, sondern auch der noch längere bei ihnen und mit ihnen. Wird es dir gelingen, Hagar, den Weg zu gehen, diesen alten Weg als einen neuen mit Leben zu füllen? Deine Antwort an den Gottesboten: Ich bin von meiner Herrin Sarai auf der Flucht. Die klang nicht sehr hoffnungsvoll. Da schwang so etwas wie Verletzung und Verbitterung mit. Wird dich der Weg, den Gott dir zumutet, nicht überfordern? Ist der nicht eine Nummer zu groß für dich, auch wenn du eine mutige Frau bist? Die Geschichte zeigt, dass Gott weiß, was er Hagar zumuten kann. Denn wenn Hagar nun den schweren Weg zu Sarai zurückgeht, schöpft sie nicht lediglich aus ihren menschlichen Ressourcen. Sie kehrt in ihre alte und jetzt neue Umgebung mit einer Verheißung zurück. Gott selbst hat ihr diese Verheißung zugesagt: Ich will deine Nachkommen sehr zahlreich machen, so dass sie vor Menge nicht gezählt werden können. Ja, Hagar muss den vor ihr liegenden Weg nicht allein gehen. In seiner Verheißung geht Gott selbst mit ihr zurück. Ähnlich wie er in seiner Verheißung mit Abraham, mit dem Patriarchen mitgegangen ist. So geht er auch mit Hagar mit der Sklavin mit. Gott begleitet Hagar von Tag zu Tag, von Ort zu Ort, dort in Abrahams Sippenverband. Gottes Verheißung, Gottes Gegenwart geben ihr Kraft, ihren neuen Weg zu gehen und zu Ende zu gehen. Und dass Gott der Hagar eine Verheißung mitgibt und dieser Verheißung und in dieser Verheißung selber bei ihr ist, dass Gott täglich neu wieder da ist, dass er Hagar zur Seite steht, das Leben mit ihr teilt, das sie jetzt mit Sarai teilen muss. Dies und nichts anderes lässt den alten Weg jeweils zu einem neuen werden. Tag für Tag zu einer neuen Möglichkeit. Gottes Treue ist ja in Hagars Alltag jeden Morgen wieder neu zur Stelle. Eine Konfliktsituation, in der keiner der Beteiligten eine weiße Weste behält, in der jeder schuldig geworden ist. Wie oft erleben wir das nicht in unserer eigenen Biografie? Das Schwarz-Weiß von Guten, die stets das Gute wollen, und von Bösen, die immer das Böse tun, das erleben wir doch eigentlich nur in Wildweststreifen. Unsere Wirklichkeit sieht anders aus, unsere jedenfalls. Doch es gehört vielleicht mit zum Schwersten, sich einzugestehen, nicht nur der andere hat sich permanent schuldig gemacht. Nicht allein er ist im Unrecht. Natürlich wissen wir das alle. Und wir bejahen es ja auch, grundsätzlich wie auch praktisch und persönlich. Aber so etwas zu wissen, im Kopf zu bewahren und dann in der Praxis, wenn man verletzt ist, anzuwenden, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Besonders dann, wenn ich wirklich verletzt worden bin und wenn beim anderen ein offensichtliches Fehlverhalten vorliegt, dann habe ich ja auch sozusagen einen Grund, ihm seine Gefühllosigkeit, sein Versagen oder seine Unverschämtheit vorzuwerfen. Unter Umständen hat jetzt einer von euch schon auch eine bestimmte Person klar vor Augen. Gut, dass der heute Morgen hier ist oder die, denkst du. Hoffentlich hört er nicht gerade weg. Hoffentlich hat sie nicht den berühmten Schirm aufgespannt, der alle Ansprüche auf ihre Nachbarn abtropfen lässt. Wenn die einsehen würde, dass sie nicht immer mir die Schuld in die Schuhe schieben kann, dann wäre schon vieles besser, denkst du. Aber das hilft nichts. Das Einzige, was hilft, ist, dass du heute erst einmal an dich selber denkst. Denn nur so kannst du deine zwischenmenschlichen Beziehungen erneuern oder gesunden lassen, dass du mutig dazu stehst, okay, auch ich bin mit meinem Verhalten an dieser speziellen Beziehungsstörung hier beteiligt. Mein Verhältnis zu denen, die in meinem Arbeitsplatz unterstehen, meine Beziehung zu meinen Vorgesetzten, zu meinen Kollegen, das Verhältnis zu meiner Frau, das Miteinander in der Familie mit den Kindern, das alles kann ich nur so aus der Sackgasse herausholen, dass ich damit Schluss mache, dem anderen die alleinige Verantwortung für eine verfahrene Situation zuzuweisen. Ja, auch das kennen wir. Auch das bejahen wir. Und doch hat im konkreten Fall der andere immer noch den fetteren Schuldanteil. Und der steht uns im konkreten Fall wie ein Wolkenkratzer vor Augen und verstellt uns den Blick auf uns selbst. Mir selbst passiert es immer wieder. Im ersten Zorn nach einem Streit scheint es mir zunächst viel einfacher zu sein, mich grollend und schmollend zurückzuziehen mit dem trotzigen Gedanken, jetzt musst du erstmal kommen, jetzt bist du dran, um Entschuldigung zu bitten. Dieses Mal bist du der Hauptschuldige. Ich leide Unrecht und du hast Unrecht. Und ich merke, jawohl, es kostet richtig Überwindung, meinen berechtigten Zorn unter die Füße zu kriegen. Überwindung und Mut. Und noch einmal braucht es Demut und Stärke, sich aufzumachen, um ein klärendes Gespräch und konkrete Versöhnung zu suchen, dass es vom Gedanken in die Handlung hineinrutscht. Aber anders haben Beziehungen keine Chance auf Heilung und Neustart. Das heißt nicht, dass es immer funktionieren muss, aber versuchen müssen wir es immer wieder. Wir müssen eine ernüchternde Tatsache einfach zur Kenntnis nehmen. Das habe ich sehr spät in meinem Leben gemerkt. Ja. Ohne Differenzen, also menschliche Beziehungen, die nur harmonisch sind, die nur ohne Differenzen, ohne Missverständnisse sind, ohne Streit, solche Beziehungen gibt es auf der Erde nicht. Das ist immer unser Wunschtraum. Und ich bin harmoniesüchtig genug, dass das auch mein Wunschtraum ist. Ich habe aber festgestellt, das ist ein falscher Traum und der kann mich immer nur enttäuschen. Es gibt keine Beziehungen ohne Differenzen und Missverständnisse, auch nicht für Christen. Es gibt nur den Unterschied zwischen Beziehungen, in denen man schweigt, die Probleme verdrängt, ungeklärt, unbereinigt, unbesöhnt, unversöhnt lässt, und solchen Beziehungen, in denen man die kritischen Situationen mutig ins Auge fasst und sich anschließend wenigstens um ein Gespräch, wenigstens um Klärung, Bereinigung und Versöhnung bemüht. Das gilt für alle Beziehungen zwischen Ehepartnern, Eltern und Kindern in der Gemeinde und im Berufsleben. Übrigens, wer die Stärke hat und wer sie hat, sich zu überwinden, mit seinem Nächsten einen neuen Anfang zu machen, der ist auch der Starke in dieser Beziehung. Unser Gefühl trügt, wenn wir das unbestimmte Empfinden haben, meine Güte, jetzt bin ich schon wieder der Schwächling, der den Unfrieden nicht aushält, der ein klärendes Gespräch sucht und die Hand dem anderen zur Versöhnung ausstreckt. Geschwister, das Gegenteil ist der Fall, habe ich immer wieder gemerkt. Es ist der Schwache, der die Kraft zu einem Versöhnungsgespräch nicht aufbringt. Es ist gut. Mit dem mutigen Schritt auf den Konfliktgegner hinzu ist die Bewältigung der Konfrontation, die Heilung unserer zwischenmenschlichen Beziehungen vorbereitet. Auch zu einer realen Möglichkeit geworden, aber noch nicht ganz gelungen. Und das muss ich hier noch sagen, weil es im Text drin steht. Es braucht nämlich noch etwas anderes. Das zeigt uns die Geschichte von Hagar in aller Deutlichkeit. Heilung in Hagars Leben beginnt nämlich konkret damit, dass Gott ihr begegnet und sie ihm in dieser Begegnung antwortet. Das ist ganz wichtig, dass Hagar antwortet. Gott war in Gestalt seines himmlischen Boten der jungen Frau auf ihrer Flucht vor Abrahams Familie gefolgt und hatte sie an der Quelle auf dem Weg nach Schur eingeholt. dort, hatten wir gesehen, hat er sie angesprochen und Hagar hatte gemerkt, dass Gott sie in ihrer Einsamkeit und Ausweglosigkeit sieht, dass er sie versteht. Sie hat gemerkt, Gott kümmert sich um mich. Und deswegen hatte sie ihm auf seine Frage, Hagar, was ist mit dir los und was hast du vor, ehrlich und offen geantwortet, wie es um sie steht, welches Unrecht man ihr angetan hatte und wie sie darauf reagiert hatte. Ja, sie hatte modern gesprochen Gott ihr Herz ausgeschüttet und sich damit für Gottes Reden geöffnet. Dieses Gespräch allerdings nur in orientalischer Rücksichtnahme angedeutet. Dieses Gespräch löst bei ihr die eigentliche Wende aus. Nicht weniger als Jahwes Verheißung an sie. Jetzt, nachdem sich Gott so in ihr Leben eingemischt hat, jetzt ist sie innerlich bereit und in der Lage, einen neuen Anfang zu machen. Nachdem Gott zu ihr geredet hat und sie ihm geantwortet hat. Jetzt kann sie's. Ich habe versucht, mit euch die Geschichte von Hagars Flucht und Neuanfang neu in diese Geschichte neu hineinzuhören. Und wer jetzt den Weg mitgegangen ist, der hat vielleicht gerade eben entdeckt, dass Gott zu ihm geredet hat und gerade noch redet. Wie Gott sagt, du, ich sehe dich. Ich sehe dich in deiner dir eigenen Situation. Und ich nehme dich in dieser deiner Situation nicht nur wahr, sondern auch ernst. Ich sehe dich auf deinem einsamen Weg. Nein, er führt nicht nach Ägypten. Aber er führt auch durch die Wüste. Merkst du, wie ich dir folge? Seit Wochen und Monaten tue ich das doch schon, auch wenn du es nicht gemerkt hast, weil du so mit dir und deiner Einsamkeit und dem Unrecht beschäftigt bist, das man dir angetan hat. Und jetzt, heute Morgen, habe ich dich eingeholt, wo du an der Quelle nach Rheinbach zur Ruhe gekommen bist. Nun, nachdem ich dich angeredet habe, warte ich jetzt erst einmal darauf, dass du antwortest. Dass du mir vielleicht sagst, was du noch niemandem gesagt hast und was du auch niemandem sagen würdest. Mir kannst du es sagen. Ich warte darauf, dass du dich auf meine Verheißung einlässt, dass ich alle Tage bei dir bin, bis zur Vollendung dieser Zeit. Wenn du dich auf die Verheißung meiner Liebe einlässt, wirst du irgendwann mal erleben, dass ich deine seelischen Wunden heile. Und dass ich dir darin einen neuen Anfang schenke. Und dann wirst du realisieren, hoppla, ich kann ja gehen. Ich kann den Weg gehen. Ich kann weitergehen, neu gehen. Ich kann neu gehen wagen. Und dieser Weg ist tatsächlich ein neuer, weil er von deiner Erneuerung her lebt. Diesen Weg kann ich nicht nur betreten, sondern auch zu Ende gehen. Ich gehe ja mit dir. Warum ich mit dir gehe? Gott sagt, ich gehe ja mit dir. Warum ich mit dir gehe? Weil ich mich seit Abrahams Zeiten nicht geändert habe. Und weil ich mich seit Abrahams Zeit nicht geändert habe, will ich dich nicht in der Wüste deiner ungeklärten oder zerbrochenen Beziehungen verdursten lassen, will ich dich nicht deinen Verletzungen überlassen. Heute stärke ich dich nicht durch einen Engel, den ich als himmlischen Boten dir nachsende. Heute stärke ich dich durch meinen eigenen Sohn, den Messias Jesus von Nazareth. weil er für dich in deinem Interesse und dir zugut das Menschsein von seinen beglückenden Höhen der Gottesgemeinschaft über die Erfahrung menschlicher Bosheit, Häme und Niedertracht bis in den qualvollen Tod hinein gelebt und durchlitten hat. Darum versteht er dich. Darum teilt er sein Leben mit dir, liebt er dich mit derselben Liebe, wie er damals die Menschen liebte, die ihm dieses Unrecht am Kreuz angetan haben. Und jetzt schau ihn dir an, diesen Jesus, den Messias Jesus von Nazareth. Schau ihn dir genau an. Dann wirst du wie Hagar den Ort deiner Ausweglosigkeit Eroi nennen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Deshalb mache ich mich jetzt getrost auf den Weg. Er, der mich sieht, wird mich ans Ziel bringen. Amen.